Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Ob mit der U7 nach Neukölln, mit dem RE2 nach Cottbus oder gleich mit der Regionalbahn bis nach Sylt, seit Montag geht das alles mit einem einzigen Ticket, mit dem Deutschland- oder 49-Euro-Ticket. Oder besser, seit Montag sollte das alles gehen, denn einige Verkehrsbetriebe haben noch immer Probleme. Unser Reporter Karl Winterhagen hat sich erkundigt, wo es noch hakt.
Ticket buchen, einsteigen und losfahren. So einfach könnte es sein mit dem Deutschland-Ticket. Doch die Probleme häufen sich. Die Chipkarten werden nicht rechtzeitig versendet, funktionieren nicht bei Kontrollen, Geld wird falsch abgebucht. Vor dem BVG-Kundenzentrum am Zoo wartet eine lange Schlange mit unzufriedenen Kunden. Darunter Karin Böhme.
Also ich stehe jetzt hier am Schalter, gefühlte 40 Minuten, denke ich, weil ich nicht angeschrieben wurde als Kunde der BVG, mein Ticket, was vorher ein normales ABC-Ticket war, in ein 49-Euro-Ticket umzuwandeln. Also ich wurde weder per E-Mail noch per Post benachrichtigt.
Rund 600.000 Deutschland-Tickets haben die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg schon verkauft. 500.000 allein die BVG. Offenbar eine große Hürde. Längst sind nicht alle Tickets bei den Bestellern angekommen, obwohl einige sich extra früh gekümmert haben. Wie die Berlinerin Petra, die auch in der Schlange steht.
Ich habe es am 21.02.23 bestellt, umstellen lassen. Das Geld wurde schon abgebucht mit 49 Euro, aber die Karte ist immer noch nicht in meinem Briefkasten gelandet. Bis gestern nicht. Ja, und das ist unmöglich eigentlich, wa? Also das nervt ganz doll.
Und selbst die, die schon ein Ticket in der Hand halten, haben zu kämpfen. Denn bei der Fahrkartenkontrolle zeigen die Geräte an, ungültig. Eine Kontrolleurin am Bahnhof Zoo, die nicht aufgenommen werden möchte, bestätigt mir, die neuen Chipkarten können noch nicht kontrolliert werden. Von der BVG heißt es, dass an der Lösung gearbeitet werde. Die Software der Kontrollgeräte müsse noch geupdatet werden. Fahrgäste sollen bis dahin sicherheitshalber einen Ausweis und die Bestellbestätigung dabei haben. Bei der S-Bahn Berlin dagegen läuft alles einwandfrei. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, man habe sich rechtzeitig um das Update gekümmert und alle Karten verschickt. Immerhin, bei der BVG scheint Licht am Ende des U-Bahn-Tunnels. Petra, die gerade noch in der Schlange stand, kommt erleichtert aus dem Kundencenter. Es ging etwas schneller als erwartet.
Ich habe eine kleine Lücke genutzt, um da mich ein bisschen, sagen wir mal, vorzuschummeln. Sagen wir jetzt nur unter uns. So, jetzt weiß ich wenigstens, dass die Karte am 4.5. gedruckt wird. So, jetzt muss sie noch im Briefumschlag und dann muss sie zum Postausgang. Und bis das dann verteilt wird, kann noch mal bestimmt eine Woche oder sogar zwei Wochen dauern.
Bis dahin sind dann hoffentlich auch die restlichen Probleme mit dem Deutschlandticket gelöst.
RBB-Reporter Karl Winterhagen war das mit dem Test nach 5 Tagen Deutschlandticket. Viele Verbraucher wollen, dass Nutztiere besser geschützt sind, auf der Weide stehen oder zumindest in sauberen, artgerechten Stellen gehalten werden. Immer wieder werden aber Fälle bekannt, in denen sogar gegen Mindestanforderungen verstoßen wird. Schmutzige Boxen, in denen kranke, teils blutende Tiere in Massen zusammengepfercht sind. In Brandenburg scheitert die Bestrafung von Verantwortlichen dann oft an den Gerichten. Warum? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat nachgefragt.
Tierschutzverstöße bedeuten oft viel Arbeit bei wenig Ertrag für die Tierärzte in Brandenburg. So sagt es die Vizepräsidentin der Landestierärztekammer, Silke Neuling. Gerade bei schweren Verstößen, die Straftaten darstellen. Denn dann werden Staatsanwaltschaften und Gerichte zuständig. Neuling sagt, dann hören die Tierärzte jahrelang nichts mehr von den Verfahren und oft werden sie sogar, ohne Gründe zu nennen, eingestellt.
Wir haben das mal fürs Amtsgericht Luckenwalde erfasst und in den letzten 3 Jahren sind von 8 abgegebenen Fällen ist nicht ein Urteil erfolgt.
Frustrierend für die Kollegen, so Neuling, die in Luckenwalde Amtstierärztin im Kreis Teltow-Fläming ist. Denn in den eingestellten Verfahren steckt meist viel Arbeit, viel Mühe auch, um in den betroffenen Stellen das Leiden von Tieren zu beenden.
Wo wir vielleicht schon 2-3 Jahre ermittelt haben, die Gesetze gewälzt haben, viel zu Papier gebracht haben, da wüssten wir dann schon gern, an welcher Stelle waren wir jetzt nicht überzeugend genug für den Richter, um ihm zu zeigen, hier liegt ein Verstoß gegen Tierschutzrecht vor.
Bei den in Brandenburg mitregierenden Bündnis 90 Die Grünen heißt es, solche Fälle nehmen zu. Die Richter würden das oft damit begründen, dass die Rechtslage so undurchsichtig sei, sagt der Landtagsfraktionschef Benjamin Raschke.
Die Richterinnen und Richter berichten mir, sie haben so selten Fälle, die überhaupt behandelt werden und die sind so verstreut übers Land, dass es da keine großen Spezialisierungen gibt oder dass sich auch nicht viele Richterinnen und Richter in diesen Bereichen schulen und weiterbilden würden.
Dass deswegen selbst schwere Verstöße gegen den Tierschutz nicht geahndet werden können, dürfe aber nicht weiter hingenommen werden, sagt Tierärztin Silke Neuling. Da müsse in Brandenburg dringend gegengesteuert werden.
Da fordern wir, dass es auch hier in Brandenburg eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Tierschutz geben müsste, ähnlich wie in anderen Bundesländern. Es müsste eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Amtstierärzten und der Justiz geben.
Grünen-Fraktionschef Raschke versteht das als Aufgabe für die Politik. Man müsse nun sehen, wie man Tierärzte und Juristen zu gegenseitigen Beratungen möglichst schnell an einen Tisch kriege.
Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht war das aus Potsdam. Erinnern Sie sich noch an den spektakulären Tresoreinbruch in der Berliner Fasanenstraße? Im vergangenen November war das. Nun gibt es in dem Fall Neuigkeiten. RBB-Reporter Markus Latton hat die Einzelheiten.
Polizei, Landeskriminalamt und Zollfahndungsamt durchsuchten Räume in den Bezirken Neukölln, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg aufgrund des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die Ermittlungen führten bislang zu 18 Tatverdächtigen. Zwei Hauptverdächtige, Männer im Alter von 25 und 41 Jahren, wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Brandstiftung festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Großeinbruch maßgeblich geplant zu haben. An der Tat selbst sollen sie sich nicht beteiligt haben. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Datenträger, Unterlagen, Geld, Waffen und Drogen. Nach Informationen des RBB gehören die Männer dem Berliner Clanmilieu an. Hintergrund ist der Einbruch in einen Tresorraum an der Fasanenstraße. Im November vergangenen Jahres wurden dabei rund 1000 Uhren im Wert von rund 14 Millionen Euro gestohlen. Das gestohlene Gut gehörte einem Uhrenhändler, der sie dort deponierte und danach Insolvenz anmelden musste. Außerdem öffneten die Einbrecher knapp 300 Schließfächer und entwendeten deren Inhalt, wodurch ein Schaden von schätzungsweise mehr als 31 Millionen Euro entstand. Insgesamt waren unter der Leitung des ermittlungsführenden Staatsanwaltes drei Einsatzhundertschaften der Berliner Polizei an den Razzien beteiligt. Außerdem waren rund 110 Beamte des LKA und etwa 130 Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg im Einsatz. Zeitgleich vollstreckten Ermittler in Baden-Württemberg unter Führung des Zollfahndungsamts Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Geldwäsche. Dabei soll es sich um Vermögen handeln, das aus dem Verkauf der Beute aus dem Tresoreinbruch in Berlin stammt.
Razzien und Festnahmen im Fall des Tresoreinbruchs in der Berliner Fasanenstraße, Markus Latton war das. Der Gasometer in Schöneberg in Berlin ist 113 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Ursprünglich gab es im Inneren einen riesigen Gasspeicher, seit Jahren stand aber nur noch das Stahlgerippe. In den letzten zwei Jahren entstand in dieser Konstruktion ein neues zylindrisches Glasgebäude, 15 Stockwerke mit Veranstaltungsräumen und Büros. Nun ist der Rohbau fertig und deshalb wurde Richtfest gefeiert. RBB-Reporterin Juliane Kowalik war dabei.
Mit dramatischer Musik zieht ein Kran den mannshohen Richtkranz hier an der neuen Glasfassade hoch. Seine roten Bänder flattern im Wind. In einem Korb in luftiger Höhe dann der gereimte Richtspruch vom Polier mit einem Dank an alle Beteiligten.
Aus sehr viel Glas und eluxiert, sie jetzt die Optik dominiert. Und von der Sky Lounge, das schönes Haus, blickt man weit in die Stadt hinaus. Und alle, die da unten stehen, wünschen glücklich viel und Wohlergehen.
Prost.
Prost.
Damit ist der Rohbau des sanierten Gasometers nun eingeweiht. Der Innenausbau kann beginnen. Bis zu 250 Bauarbeiter täglich werden hier in den nächsten Monaten Malern, Kabel und Platten verlegen. Man sei im Zeit- und Kostenplan, sagt Bauleiter Heribert Günther. Die angesetzten 200 Millionen Euro seien einzuhalten, ebenso die Fristen. Demnach sollen im Januar kommenden Jahres die 2000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn in ihre Büros einziehen. Sie werden an der Digitalisierung des Streckennetzes arbeiten. Und im Juni sollen dann auch die Veranstaltungsräume am Boden und die Besucherterrasse auf 70 Metern Höhe öffentlich zugänglich sein. Auch Berlins neuer regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die Möglichkeit genutzt und ist mit dem Bauaufzug auf die Dachterrasse gefahren, mit dem 360-Grad-Blick über Berlin und bis nach Brandenburg. Es war sein erstes Richtfest im neuen Amt.
Wir als Berliner können wirklich stolz sein, diesen EUREF-Campus hier zu haben. Hier wird nicht nur Zukunft entwickelt, auch Zukunft gemacht. Ein absoluter Leuchtturm für Berlin und für den Wirtschaftsstandort. Stadt hier in Berlin. Und ich freue mich richtig drauf, weil ganz oben auf dem Gasometer wird ein offener Bereich entstehen, eine Lounge. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn es fertig ist, die Stadt von oben zu sehen.
Der Gasometer ist das prägnante Herzstück des EUREF Campus, auf dem schon seit Jahren CO2-neutral gearbeitet, gelehrt und geforscht wird. Auf dem Campus wird Energie selbst erzeugt, die Gebäude verbrauchen besonders wenig Energie und hier sind ausschließlich Firmen und Institute ansässig, die sich den Themen Energie, Mobilitätswende und Nachhaltigkeit widmen. Vorständin der EUREF AG Karin Teichmann erklärt den Campus und Austauschgedanken.
Wir haben auch schöne Orte geschaffen, viel Gastronomie, wo man tatsächlich sich geplant verabreden kann. Aber Innovation entsteht ja häufig auch aus zufälligen Begegnungen. Kennt man ja selbst, ne? Den in der Firmenküche, dass man jemanden trifft und sagt, ach Mensch, wo ich dich gerade sehe. Und daraus entstehen dann spannende Ideen und Innovationen.
Wenn im Sommer kommenden Jahres die Sanierung des Gasometers abgeschlossen sein sollte, werden hier auf dem EUREF Campus in Schöneberg 7000 Menschen zu Klimathemen arbeiten, lehren und forschen.
Juliane Kowalik war beim Richtfest für den Neubau im Gasometer in Berlin-Schöneberg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.